Ja, schön, dass wir jetzt miteinander auf Gottes Wort hören dürfen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ist ja erster Advent, Manfred hat schon gesagt, wieder total überraschend, gell? Also, wenn es euch so geht wie uns, gestern haben wir gedacht, wir haben noch nichts hingerichtet und es ist alles, naja, so ist eben jedes Jahr, ganz völlig überraschend. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch beten vorher und möchte dir Danke sagen, lieber Herr, dass du uns jetzt zur Ruhe bringen kannst, dass du uns diesen Blick auf dich richten kannst. Siehst, wo wir herkommen, und bitte ich einfach, dass du derjenige bist, der jetzt Raum hat, den wir im Blick haben, auf den wir hören dürfen, segne uns dazu. Amen. Es ist diese Zeit, finde ich, wo man in Hektik verfallet, manches Jahr auch. Es ist diese Zeit, wo das Jahr zu Ende geht. Es ist diese Zeit, wo man dann vielleicht auch immer mal wieder hingeht und zurückblickt. Es ist diese Zeit, wo auch in den Medien jetzt vermehrt dann immer wieder Jahresrückblicke kommen. Und man sich an Geschehnisse erinnert, man vielleicht auch Tragödien nochmal aufgreift, man staunt über Rekorde. Und ich schaue das immer gern an. Man blickt zurück und erinnert sich. Und vielleicht geht es euch genauso, ich weiß nicht, vielleicht schreibt der eine oder die andere auch Tagebuch, blättert das vielleicht am Ende vom Jahr nochmal durch und überlegt, was war denn dieses Jahr alles? Man sieht zurück, zieht Bilanz, arbeitet Dinge auf, die einen das Jahr über herausgefordert haben, die da waren. Und im besten Fall lernen wir noch daraus. Aber vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, der denkt, oh, wie wird wohl alles werden? Wie auch immer. Ich denke, dieser Blick zurück ist wichtig für uns und ist von Zeit zu Zeit auch angebracht. Aber ich denke, wir sollten uns nicht da drin verlieren. Es gibt Menschen, die leben immer in der Vergangenheit. Wie alles war früher und so weiter. Aber wir Christen, denke ich, für uns ist es wichtig, nach vorne zu schauen. Wir Christen sind Zukunftsmenschen. Und der Helmut Thielicke hat mal gesagt, wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer kommt. Vielleicht kennt ihr dieses Zitat. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer kommt. Und das Zitat geht noch weiter. Da sagt er, was heißt denn das jetzt? Das heißt, die Angst verlieren, weil ich die letzte Wirklichkeit kenne. Unser heutiger Predigttext schaut genau in diese Richtung. Er schaut nach vorne. Und es wäre mein Wunsch auch vor diesem Sonntagmorgen heute, dass dieser Text aus dem Römerbrief, der für heute vorgegeben ist, dass der uns hilft, unseren Blick neu auszurichten, nach vorne zu schauen, auf den, der kommt, auf unseren Herrn Jesus. Ich bin der Überzeugung, dass diese Blickrichtung für uns viel wichtiger und entscheidender und wesentlicher ist für unser ganzes Leben. Paulus drückt es mal so aus, er sagt, Brüder, ich vergesse, was da hinten ist. Ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu. Dieses Jagen hat mir besonders gut gefallen. Ich denke, das ist so eine Entschlossenheit. Ich jage auf das Ziel zu hin, zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mich selbst gefragt, ob das nicht manches Mal mein, vielleicht auch unser Problem ist. Wir leben im Hier und im Jetzt und räumen dieser Wahrheit oft so viel Lebenszeit und Lebensenergie ein. Und dann schauen wir manches Mal zurück und ziehen Bilanz und vergessen darüber, nach vorne zu schauen, uns nach vorne auszurichten auf das, was kommt. Im Licht des kommenden Tages zu leben, so soll das Thema für diese Predigt lauten. Paulus spricht hier im Philipperbrief vom Ergreifen. Er möchte ergreifen, er möchte vergessen. Er möchte sich ausstrecken auf das hin, was auf ihn wartet. Dass er das Ziel seiner Berufung nicht verfehlt. Dass er sein eigenes, eigentliches Lebensziel nicht aus den Augen verliert. Dass er seine Berufung nicht vergisst, die er in Jesus hat. Ich möchte uns heute fragen, weißt du um deine Berufung für dein Leben? Wozu du berufen bist? Hast du dein Lebensziel im Blick? Und wenn, welche Konsequenz hat es in deinem Leben? Mir ist aufgefallen, dass Paulus hier ganz aktiv Dinge angehen will. Er spricht vom Ergreifen, er spricht vom Vergessen, vom Ausstrecken. Es geht ihm dabei um Entscheidungen, die er treffen will, ja, treffen muss. Er schaut nicht zurück, er schaut nach vorne. Er steckt den Kopf nicht in den Sand, er schaut nach oben. Er schaut auf Jesus. Auch unser heutiger Predigttext im Römerbrief spricht von Erwartung, von Verantwortung und von Liebe. Er fordert uns heraus, aktiv nach diesen Dingen zu streben, unser Bewusstsein zu schärfen und unser Leben danach auszurichten, weil Christen nie für sich selber leben, sondern zur Ehre unseres Herrn. Das soll unser Leben prägen. Das ist unsere Berufung. Jesus sagte mal, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Bevor ich uns den Text lese, der Römerbrief ist genauso gegliedert wie alle Paulusbriefe eigentlich. Da gibt es einen theoretischen Teil vorneweg und dann kommt der Paulus zum praktischen Teil. Da geht es ihm um den Wandel. Wie kann ich umsetzen? Wie kann ich das leben? Und unser Predigttext heute, der befindet sich in diesem praktischen Teil. Ich habe es Römer 13, die Verse 8 bis 14 ist dieser Text. Und ich lese uns diesen Abschnitt vor. Da schreibt Paulus Römer 13, Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dies sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Errettung von Erregung von Begierden. Was mir aufgefallen ist an unserem Text, der spricht so viel von Gegensätzlichkeiten, von Dingen, die wir normalerweise nicht miteinander in Verbindung bringen würden. Da lesen wir zum Beispiel von Liebe und Gesetz. Und ich habe mich gefragt, wie passt die Liebe zum Gesetz? Das Gesetz regelt Recht und Unrecht. Es zieht die Liebe eigentlich nicht in Betracht. Es darf die Liebe nicht in Betracht ziehen, weil wenn Urteile gefällt werden aufgrund von Liebe, dann wäre das für uns vielleicht manches Mal komisch. Wenn ein Richter sein Urteil fällt aufgrund des Erbarmens und der Gnade, dann wäre dieses Urteil in unseren Augen wohl recht fragwürdig. Die Liebe im Gegenzug, die fragt nicht nach Recht und Unrecht. Nicht danach, ob derjenige es verdient hat, dass er geliebt wird oder nicht. Die Liebe, sie liebt einfach. Oder Paulus spricht in unserem Text davon, dass Schlaf, so gesund er auch sein kann, nicht immer gut ist. Für die Christen damals und für uns heute auch nicht. Aufzuwachen, klare Gedanken zu fassen, ist nötig und wichtig. Den Blick zu schärfen, da braucht es einen Wecker. Oder wenigstens jemand, der einen wachrüttelt. Paulus spricht von Nacht und Tag, von Finsternis und Licht. Alles das sind doch Elemente, die einander nicht begünstigen, die gegensätzlicher eigentlich nicht sein könnten. Und doch stehen sie in Bezug zueinander. Drei Gedanken, die ich mir gemacht habe für heute. Bleibe nichts schuldig, Liebe. Der erste Gedanke. Der zweite, verstehe die Zeit, wache. Und der dritte, ziehe die Konsequenz, wandle. Lieben, wachen, wandeln. Drei Dinge, die uns immer wieder neu herausfordern in unserem Glauben, weil Satan genau das Gegenteil für uns im Sinn hat. Er will nicht, dass wir lieben, sondern er will den Unfrieden. Er will nicht, dass wir wach unser Christsein leben, sondern setzt alles daran, uns schläfrig und träge in unserer Nachfolge zu machen. Und er will auch keine Veränderung bei uns. Der erste Gedanke, bleibe nichts schuldig, Liebe. Ich frage euch, kann man das einfach so? Kann man das so sagen? Bleibe nicht schuldig, Liebe. Weiß nicht, was du jetzt gerade denkst, was diese Überschrift mit dir macht. Vielleicht denkst du ja, ja, das ist schnell gesagt, aber schwer gelebt. Und dir fällt vielleicht ein Kollege ein, der dich immer wieder drangsaliert und nervt. Oder dein Nachbar, der dich ständig ärgert, weil er zur falschen Zeit den Rasenmäher startet oder den Traktor anspringen lässt. Du hast Menschen vor Augen jetzt, die dir krumm kommen. Und dann diese Überschrift, bleibe nicht schuldig, Liebe. Dazu klingt es ja noch ein bisschen wie ein Befehl. Gell? Nicht, wenn es dir gerade danach ist, dann Liebe. Sondern Liebe. Ich denke, zur Liebe müssen wir uns immer wieder entscheiden, auch wenn es uns schwerfällt. Paulus spricht hier in unserem Text als erstes Thema die Schulden an, in denen die Römer und bestimmt auch wir stehen. Seid niemand etwas schuldig. Jetzt könnte ich in die Runde fragen, wer von euch hat noch Schulden? Und im Prinzip müssten jetzt alle Hände nach oben gehen. Das sagt nicht ich, das sagt der Paulus hier. Da kommen wir später, greifen wir diesen Gedanke nochmal auf. Aber wir Christen sollen so leben, dass wir niemand etwas schuldig sind. Dass wir unsere Schuldigkeiten begleichen. Das wäre der Maßstab, von dem Paulus hier spricht. Das ist unsere Verpflichtung, in der jeder von uns steht. Und hier meint Paulus nicht nur die Christen in Rom, die Leute, die sich zur Gemeinde halten. Er spricht von dem anderen. Er spricht von unserem Nächsten. Im Textabschnitt vorher, da spricht Paulus die Verpflichtungen gegenüber der Obrigkeit an, der Regierung, die über uns gesetzt ist. Wir sollen unserer Verpflichtung gegenüber dem Staat auch nachkommen. Steuern zahlen, Zölle zahlen. Selbst Jesus tut das. Und er tut es interessanterweise, um keinen Anstoß zu geben. Das könnt ihr in Matthäus 17 mal nachlesen. Als Jesus für sich und für Petrus die Tempelsteuer bezahlt. Seid niemand etwas schuldig. Meint also auch, gebt niemand einen Anstoß. Gebt jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll. So schreibt Paulus im Textabschnitt vorher in diesem Vers 7 vor unserem Predigtext. Und da geht er noch weiter. Er sagt, gebt auch Furcht dem die Furcht und Ehre dem die Ehre gebührt. Und ich habe so gedacht, wir sind ja alle bemüht, unsere Schulden zu begleichen. Niemand etwas schuldig zu bleiben. Zahlen unsere Steuern, bedienen unsere Ausstände, zahlen unsere Rechnung im zeitlich gesetzten Rahmen. Und ich denke auch nicht, dass Paulus hier meint, dass man als Christ keine Schulden machen darf. Das glaube ich nicht. Oder dass man sich kein Geld leihen darf. Allerdings sollten wir Sorge tragen, dass wir alles zurückzahlen können, dass wir verlässlich sind, dass wir niemand etwas schuldig bleiben. Und das nicht nur im Bereich Geld. Ich denke auch an Versprechen, die wir geben, wo wir jemand was zusagen, wo wir Termine fix machen, sagen, jawohl, ich bin dabei, bleibt niemand etwas schuldig. Aber ich habe mich auch gefragt, wie sieht es denn bei mir aus? Gebe ich auch Furcht, dem die Furcht und Ehre, dem die Ehre gebührt? Wie sieht es da in meiner Beziehung zu Gott aus? Zu der höchsten Instanz, der wir letzten Endes mit unserem Leben verantwortlich sind, die doch über allem steht, die an erster Stelle kommt, da merke ich für mich, da bleibe ich oft schuldig. Ist uns das bewusst? Wenn wir erkennen, sagt uns Gottes Wort, dass wir Gott Furcht und Ehre schuldig sind, dann ist es schon Weisheit. So heißt es in Psalm 111 oder in Psalm 24. Lesen wir, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, damit der König der Ehre einziehe. Er ist der König, dem alle Ehre gebührt. Nicht nur ab und zu, nicht nur in der Adventszeit, wenn es auf Weihnachten zugeht. Bleibe nicht schuldig. Und jetzt war ich auch ehrlich gesagt ein bisschen froh. Außer, sagt Paulus, bleibe nicht schuldig, außer. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt die Ausnahme, das ist gut. Außer, dass ihr einander liebt. Das heißt doch, da werden wir immer schuldig bleiben. Jeder von uns. Da kann keiner von uns sagen, ich bin schuldenfrei. Da steht jeder von uns in der Kreide. Und da ist es auch nicht einmal so, dass es irgendwann einmal so sein wird, dass wir sagen könnten, jetzt habe ich genug geliebt, jetzt reicht's. Jetzt ist mal jemand anders dran. Wir sollen so lange lieben, solange unser Herz schlägt. Und warum? Weil Jesus uns genauso liebt. 1. Johannes 3, Vers 16 heißt, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Versteht ihr, das ist Liebe bis aufs Äußerste, das Leben hingeben. Mir ist ein Petrus eingefallen, der zu Jesus kommt und ihn fragt, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben? Reicht 7-mal? Und Jesus sagt ihm, nee. 7-mal, 70-mal, unendlich viel Mal. Und dann kommt dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, dem seine ganze Schuld erlassen ist und der wegen einer Kleinigkeit sein Mitknecht ins Gefängnis setzen lässt. Da ist keiner von uns fertig. Da kommen wir nie an den Punkt, wo wir sagen können, für uns jetzt reicht's. Jetzt ist genug mit Lieben. Und Paulus geht weiter und sagt, denn wer liebt, der hat sogar das Gesetz erfüllt. Ich möchte nochmal meine Frage zu Beginn aufgreifen. Was hat denn die Liebe mit dem Gesetz zu tun? Die passen doch nicht zueinander, haben wir vorher gesehen. Und Paulus sagt, wer liebt, hat das Gesetz erfüllt. Galater 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber wir sind doch nicht mehr unter dem Gesetz. Das gilt doch für uns gar nicht mehr. Müssen wir jetzt trotzdem lieben? Was hat diese Liebe mit diesen Geboten zu tun? Und jetzt zählt Paulus alle Gebote des zwischenmenschlichen Lebens auf. Der Beziehung zueinander auf. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und ich behaupte, steile These, alles das können wir tun, ohne den anderen zu lieben. Wir werden die Ehe nicht brechen, wenn wir keine Kontakte mehr zu anderen pflegen. Zumindest nicht nach dem Gesetz des Mose. Jesus hat es nochmal verschärft. Wir werden nicht zum Mörder, wenn wir uns auf eine einsame Insel flüchten. Wir werden uns auch nicht bestehlen, wenn wir uns voneinander fernhalten. Wir könnten das Gesetz auf der einen Seite erfüllen, aber wir können einander auch nicht lieben auf Distanz. Paulus geht noch weiter und bringt es auf einen Nenner. Egal, sagt er, welches Gebot es sonst noch gibt. Und damals hat man ja noch über 600 Gebote dazugenommen. Die werden alle in diesem einen zusammengefasst. Das ist sozusagen die Quintessenz aus allen Geboten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Ihr kennt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der Priester, der als erstes vorbeigeht. Dann der Levit, der als zweites vorbeigeht. Die sind vorbeigegangen, um das Gesetz zu erfüllen. Waren wahrscheinlich unterwegs in der Tempel oder kamen vom Tempel, um ihren Dienst zu erfüllen. Sie haben aber darüber vergessen, ihren Nächsten zu lieben. Wir lieben, wenn wir in Gemeinschaft miteinander stehen, wenn wir einander sehen, wahrnehmen, besuchen, helfen, wenn wir einander dienen, wenn wir füreinander beten, wenn wir Beziehungen leben und uns nicht voneinander fernhalten. Die Liebe ist der Unterschied bzw. die Erfüllung vom Gesetz Moses zum Gesetz Jesu Christi. In Galater 6, 2 heißt es, einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Da werden wir aktiv herausgefordert. Da geht es ums Tun. Das Gesetz Christi ist ein Gesetz der Liebe. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Liebe gibt sich selbst. Deshalb beginnt auch Paulus diesen praktischen Teil, der im Kapitel 12 anfängt, auch damit, dass er sagt, wir sollen unsere Leiber hingeben. Gib dich selber hin als ein Opfer. Das ist vernünftiger Gottesdienst. Das ist Gottesdienst der Liebe. Jesus liebt mich, jeden von uns, so sehr, dass er dieses Gesetz des Mose für mich erfüllt hat, weil ich es niemals halten könnte. Aber gerade habe ich doch noch gesagt, ich könnte, wenn ich wollte. Aber jemanden zu lieben, heißt eben nicht nur etwas nicht zu tun, wie das Gebot es fordert. Du sollst nicht. Liebe bedeutet über diesem du sollst nicht, nämlich auch du sollst. Du sollst den anderen unterstützen. Du sollst ihn fördern. Du sollst schauen, dass es ihm gut geht. Martin Luther schreibt in seinem kleinen Katechismus zu diesen Geboten, lese ich uns kurz vor, du sollst nicht töten, schreibt er, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun. Und jetzt kommt's, sondern, jetzt bringt er immer dieses sondern ihm helfen und beistehen in allen Nöten. Du sollst nicht stehlen. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseres Nächsten Geld oder Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder Handel an uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen, bessern und behüten. Du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Deswegen bringt Paulus in Römer 15, Verse 2 und 3, das auch nochmal auf den Punkt. Da schreibt er, jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Bleibe nicht schuldig, Liebe. Der zweite Gedanke, verstehe die Zeit, wache. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Jetzt erklärt Paulus uns weiter, weshalb wir diesen Lebensstil der Liebe leben sollten. Er zeigt uns, warum wir uns bemühen sollten, nicht schuldig zu bleiben, sondern zu lieben. Was unsere Motivation dazu sein darf. Paulus sagt, eure Errettung ist jetzt näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag nahe. Und ich denke nicht, dass Paulus jetzt, wenn er hier von Nacht und Tag spricht, unseren normalen Zeitablauf von 24 Stunden im Blick hat. Ich denke, Paulus will uns sagen, die Zeit, in der wir uns befinden, in der wir stehen, die ist Finsternis, die ist dunkel, Nacht um uns her. Und wenn wir in unsere Welt hineinschauen, dann können wir dem eigentlich nicht widersprechen. Es fehlt an allen Ecken und Enden an Liebe. Aber genau hier ermuntert Paulus uns und sagt, mach den Unterschied. Jetzt mach den Unterschied in dieser Welt. Dies tut als solche. Lebt anders. Ich denke, wir Christen können anders denken und anders handeln, weil wir gehören nicht zur Finsternis, sondern wir gehören dem Licht an. 1. Thessalonicher 5, denn ihr seid alle Söhne des Lichtes und des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Auch hier ermahnt Paulus die Christen, wacht auf, lasst uns nicht schlafen, wie in unserem Textabschnitt. Lasst uns, sagt Paulus, und er schließt sich selber mit ein, lasst uns bedeutet, entscheide dich dafür. Lasst uns, entscheide dich dafür. Du bist Licht, weil Jesus uns sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Deshalb der zweite Punkt. Verstehe und dann lebe ausgerichtet auf diesen Tag der Errettung zu. Lebe das, was du eigentlich schon bist. Entscheide dich immer wieder neu, wach zu sein und zu bleiben, Licht zu sein und im Licht zu bleiben. Schlaf bloß nicht dabei ein. Werde wach. Es ist Zeit aufzuwachen und zu erkennen, dass unsere Errettung näher ist als zu dem Zeitpunkt, da wir gläubig wurden. Ich habe mich gefragt, habe ich dieses Bewusstsein, von dem der Paulus spricht? Bin ich mir dessen bewusst? Paulus richtet den Christen damals, wenn er von der Errettung spricht, ihren Blick auf das Wiederkommen Jesu. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Denkst du an diesen Tag, auf den wir zugehen? Denkst du an den Tag, dass Jesus wiederkommt? Oder lebst du noch so, als ging dich das gar nichts an? An diesem Tag muss jeder von uns Rechenschaft ablegen. Da wird Jesus uns fragen, wofür wir gelebt haben. Ob unser Leben seiner Bestimmung gerecht geworden ist. Ich vergesse es oft. Man ist ja so in seinem Alltag verhaftet und so beschäftigt. Und trotzdem läuft unser Leben auf diesen Tag hinzu. Ich will auch jetzt kein schlechtes Gewissen machen oder dazu ermuntern, dass wir immer nur Endzeitpredigten hören, dass wir ja bereit sind auf die Wiederkunft unseres Herrn. Und doch bin ich der Meinung, dass wir viel zu oft so in den Tag hineinleben. Dass wir uns nicht im Klaren sind, wie schnell dieser Tag kommen kann, dass wir vor Jesus stehen oder er kommt, wie schnell unser Leben vorbei sein kann. Vers 11 ist also wie so ein Weckruf, ein Wecker, der klingelt am Morgen. Paulus weiß, dass wir das brauchen, dass wir schnell am Einschlafen sind. Er weiß, dass man es immer wieder nötig hat, geweckt zu werden. Wache Menschen sind solche, die verstanden haben, dass ihr Leben ein Ziel hat. Dass sie nicht nur sich selbst verantwortlich sind. Paulus schreibt ein Kapitel weiter, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Römer 14, Vers 8. Wache Menschen haben verstanden, dass sie dem Tag ihrer Errettung entgegengehen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wir sind doch schon gerettet. Oder ich bin doch schon gerettet. In Hebräer 9, 28 heißt es, so wird Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Oder zur Errettung kann man da auch einsetzen. Dieses Ereignis liegt für jeden von uns noch in der Zukunft. Wir sind gerecht gesprochen durch Jesus. Wir haben die Vergebung unserer Schuld. Wir sind jetzt schon Kinder Gottes. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht verherrlicht. Paulus sagt in Römer 8, Vers 23, wir haben die Erstlingsgabe des Geistes in uns. Aber wir erwarten noch die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Dieser Tag kommt für jeden von uns noch. Deshalb sollten wir ihn im Blick haben. Dies tut, weil ihr die Zeit versteht. Er kann ganz schnell für jeden von uns kommen. Dann werden wir vor Jesus stehen. Mir ist das Lied eingefallen vom Miroslav Grobak. Wenn der König wiederkommt, dort heißt es im Refrain, oh, ich will nicht, wenn ich dort bin, mit leeren Händen stehen. Ich will nicht voller Beschämung in die Augen Jesu sehen. Sei nicht so jemand, der schlaftrunken in dieser Welt steht. Sei nicht jemand, der im Dämmermodus sein Christsein lebt. Sei jemand, der die Zeit versteht und sie auskauft. Epheser 5, Vers 16. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Hier spricht Paulus den Wandel in Sorgfalt an. Von dem, wie wir unser Leben gestalten, was uns wichtig ist, wo wir Prioritäten setzen, spricht von dem, ob wir uns selber leben oder ob wir für die Ehre unseres Herrn leben. Wir singen ja oft, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt, ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Ist das so bei uns? Ist das so bei mir? Oder lebe ich mir selber? In Kolosser 4, Vers 5 spricht Paulus den Wandel in Weisheit an, denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Die Zeit auszukaufen, in Weisheit zu wandeln, bedeutet, Liebe zu leben. Die Liebe zu Jesus sichtbar werden lassen. Dabei ist diese Liebe zu ihm mein Antriebsmotor. Sie wird nicht Theorie bleiben, sondern gelebt. 1. Johannes 3, Vers 18, lasst uns nicht mit Worten lieben, sondern in Tat und Wahrheit, sage ich im allermeisten mir. Zuerst die Motivation, das Warum, jetzt noch das Wie. Vers 12b, so lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Eigentlich hätte ich vermutet, dass wir hier aufgerufen werden, die Werke des Lichts zu leben. Die Werke des Lichts. Aber Paulus schreibt, legt an die Waffen des Lichts. Ich denke, er will damit sagen, hey, dieses Leben wird alles andere als einfach. Für uns, für dich. Dieses Leben ist Kampf. Diese Entscheidung zur Liebe ist Kampf. Aber wir können diesen Kampf kämpfen, weil wir wissen, Jesus hat uns zuerst geliebt. Wir können nicht einfach nur sagen, wir lieben ihn. Wir lieben Jesus über alles und alle anderen sind uns egal. Sagt uns auch Johannes, 1. Johannes 3, 17. Wir können auch nicht sagen, ich lebe mein Leben einfach so weiter wie bisher. Meine Rettung reicht mir, das ist alles gut. Paulus sagt hier, wir sollen ablegen und anlegen. Glaube, Nachfolge ist ein Ablegen und ein Anziehen. Die Bibel nennt es Heiligung. Und das ist ja immer so ein geflügeltes Wort, wo man oftmals gar nicht so viel mit anfangen können, wo man gar nicht so richtig greifen können. Heiligung. Dabei meint Heiligung einfach nur, werdet lieber. Lieber werden. Der Liebe Jesu für uns ähnlicher werden. Ihn und seine Art anzunehmen, wie so einen Mantel, den ja nachher jeder wieder von uns von der Garderobe nimmt und anzieht. Anziehen, anwenden, ausleben. Deshalb noch der letzte Punkt, nur kurz. Zieh die Konsequenz, wandle. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Wie kann ich Jesus anziehen? Was bedeutet es? Das ist eigentlich die alles entscheidende Frage heute Morgen. Bedeutet das jetzt also, Ärmel hoch, strengen wir uns richtig an, beißen die Zähne auch manches Mal zusammen. Kann ich ein Leben der Liebe, des Wachens und auch des Handelns führen, das ihm Ehre macht? Das kann ich, indem ich mir im Klaren bin, dass ich es aus eigener Kraft gar nicht kann. Jesus anziehen werde ich dann, wenn ich mein Leben bewusst unter seine Herrschaft stelle. Mich ihm ausliefere, ihn Herr sein lasse in meinem Leben, dann wird er mich ankleiden. Das verspricht er. Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich begleitet. Es geht nur mit Jesus. Er muss mich ankleiden. Auf ihn müssen wir uns ausrichten. Sehen, was er für mich und uns getan hat. Dann gibt er uns die Kraft dazu, anständig zu wandeln. Den Unterschied in dieser Welt zu machen. Nicht in Schlemmereien, Trinkgelagen, nicht in Unzucht, Ausschweifung, Streit und Neid. Alles das ist normal für diese Welt, die dunkel ist. Aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Ich möchte zum Schluss einen Vers, der mir persönlich auch ganz wichtig ist, an der Schlussstelle euch mitgebe. Galater 2, Vers 20, schreibt auch ein Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Mein alter Mensch ist gestorben und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Stellen wir unser Leben doch ganz unter seine Herrschaft. Er hilft uns zu lieben, zu wachen und dann auch zu wandeln. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du Mensch geworden bist, dass wir wieder dran denken dürfen, dass wir jetzt deine erste Ankunft auch wieder ganz neu in den Blick nehmen dürfen. Aber wir möchten auch sehen, Herr, dass du wiederkommst. Und danke dir, dass du uns einfach diesen Blick auch immer wieder schenken möchtest. Bei dem, was unser Leben oft so schwer macht und wo wir herausgefordert sind, hilf uns diesen Blick auf dich, diesen Blick der Liebe auch, den du für uns und für mich gehabt hast, dass wir den weiter leben können auch, für andere. Vielen Dank, Herr, dass du noch Gnadezeit schenkst, dass du diese Wiederkunft nicht hinauszögerst, so wie wir es vorher auch gehört haben, sondern dass du willst, dass noch viele gerettet werden. Da hilf uns dazu, so zu leben. Vielen Dank. Amen.